Frisch aus dem Rapid-Hole, ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, kid from the block da. Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf Tap-Rap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind Gradationstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Tap-Rap-Woche. Moskau Time spät, die Sats sind grad günstig. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja.
Hallo und herzlich willkommen zur 137. Ausgabe Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus. An meiner Seite ist der Manu. Grüß dich.
Hallihallo. Na, wie geht's dir?
Oh, mir geht's gut. Und ich wollte schon fast zur letzten Münzweg-Folge begrüßen, weil das Halving liegt hinter uns. Und, was soll ich sagen, wir haben die Schäfchen im Trocknen, oder?
Ja, wir wissen's noch nicht. Wir vorher aufnehmen. Wir haben keine Ahnung, was passiert ist in der Nacht von Freitag auf Samstag. So zumindest unsere Prognosen aktuell. Für euch alle zur Info, an welchem Block befinden wir uns denn zur Aufnahme?
Ich aktualisiere, damit ich hier nichts Falsches sage. Wir sind 388 Blöcke vor dem Halving. Das bedeutet Block 839612.
Ja, passt, kann ich bestätigen. Ja, ist auf jeden Fall spannend, spannend, spannend. Ich hätte schon wieder coole Fragen an dich, weil ich habe jetzt ein bisschen rumgeforscht, aber sagen wir erstmal den Preis, da ist ja auch ein bisschen was passiert.
Ja, der ist ein bisschen nach unten gegangen. Wir sind bei 63.500 US-Dollar. Ich glaube, nachdem der Iran da angekündigt hatte, ein paar Drohnen in Richtung Israel zu schicken, ist der Kurs ein bisschen abgesackt.
Ja, glaube auch, das war am Wochenende. Oh, ich habe so viel im Kopf heute, Markus. Bei mir geht's richtig ab. Ich hab gefühlt wieder einen Haufen Verknüpfungen, die sich verbinden. Aber eine Sache zu diesem Iran-Ding muss ich jetzt droppen. Ich muss es einfach machen, weil ich kann nicht anders. Es wohnt mir inne. Und ich belasse es bei einer Frage. Der Iron Dome hat alles zerstört. Gab es ja genügend Videos darüber und so, ne? Die Drohnen, die da abgefangen wurden.
Das ist dieses Raketenabwehrsystem, ne?
Niemand, oder es wird in der Öffentlichkeit nicht mehr die Frage gestellt, wieso das an einem Tag des Anschlages gar nicht funktioniert hat. Also Iron Dome funktioniert immer, aber an dem Tag, wo sie in Israel das Massaker vollzogen hat, was ich absolut verabscheuenswürdig finde, was absolut unter, also es ist, ne, das tut mir in der Seele weh, wenn Menschen sich abschlachten und Menschenrechte verletzt werden. Aber kein Mensch stellt die Frage, warum an diesem Tag nicht. Und dabei belassen wir es und gehen weiter.
Also ich hab mir auch eine Frage dazu gestellt. Vielleicht ist die auch einfach zu beantworten. Mir hat sich das Ganze nicht so recht erschlossen, weil es keinen Sinn ergeben hat. Warum kündigt man neuerdings an, dass in 9 Stunden so und so viel Raketen oder was auch immer im feindlichen Gebiet einschlagen? Das macht ja den Angriff total obsolet, oder?
Wir kommen halt in der Folge drauf.
Okay.
Direkt für dich, diese Frage wird warum heißen.
Aha.
Aber wir kommen später noch drauf. Wir hatten jetzt den Preis, wir hatten den Block, das Halving ist gelaufen. Hat dich noch irgendwas beschäftigt die Woche?
Wir sind ja transparent, heute ist Mittwoch und nach einem gemeinsamen Wochenende voller Spaß hatten wir, also ich zumindest, weil ich direkt am Montag wieder arbeiten musste, gar nicht so viel Zeit, mir irgendwelche Gedanken zu machen. Aber Punkt 1, was mir vorhin erst aufgefallen ist, als ich darüber nachgedacht hatte, man sagt ja auch immer so ein bisschen, dass Prag jetzt nicht die Bitcoin-Hauptstadt ist, aber dass es da schon in Sachen Adaption und Annahmestellen fortgeschrittener ist als in vielen anderen Städten Europas. Und ich dachte so, okay, als wir da so durch die Stadt gelaufen sind, die 3 Tage, ist mir jetzt nichts aufgefallen, dass ich hätte irgendwo großartig Sticker oder so weiter gesehen, auch in der Innenstadt, Bitcoin accepted. Hast du da was mitbekommen? Weil das würde dann halt wieder zeigen, dass es am Ende doch noch unter dem Radar ist.
Ja, also für alle zum Hintergrund, Markus und ich, wir waren in Prag unterwegs am letzten Wochenende und haben so ein bisschen die Stadt kennengelernt und ich habe wahrgenommen, dass auf BTC Map, also dieser App, da habe ich geguckt, da gibt's, weiß ich nicht, in Prag um die 280 Annahmestellen, aber ich hatte an dem Wochenende mehr zu tun, mich um andere Sachen zu kümmern, deswegen habe ich da nicht so einen Fokus drauf gelegt. Ob das auch stimmt, weil musst es ja auch immer überprüfen, ne? Stimmt das, was da steht? Stimmt das nicht? Die Aufkleber sind halt auch immer nicht so, also es kommt immer drauf an, wo das ist, ne? Wenn das irgendwo ein Hinterstübchen ist, irgendein Restaurant, was jetzt nicht voll auf einer Pralle ist, dann siehst du das ja auch nicht, sondern dann kannst du das nur über so BTC Maps und sowas feststellen. Privat, wenn ich im Urlaub bin, mache ich sowas immer. Aber jetzt in der Konstellation hat sich das jetzt für mich nicht ergeben. Und ich bin jetzt auch im Juni nochmal in Prag zu der Konferenz. Da werde ich das dann auch nochmal aus dem Bitcoiner-Blickwinkel betrachten. Aber so hat man natürlich nichts mitbekommen, da gebe ich dir recht. Also wenn ich da hier in Berlin vor die Haustür gehe, hängen wesentlich mehr Bitcoin-Sticker. Weiß nicht, ob das was mit mir zu tun hat, aber...
Ja, bei dir vor der Haustür, ne? Wäre da ein öffentliches Klo, würde auch alles mit Bitcoin-Stickern voll sein.
Ja, genau. Gibt so ein, aber wo wir auch, die immer ganz schön krass sind, sind die Monero-Typen. Die stickern hier in Berlin auch wie die Verrückten. Das, ja, aber so ist das halt, ne? Hat jeder seine Meinung und ist auch gut so.
Genau, das ist gut so. So, und ich...
Warte,
ja.
Ich habe noch was. Und damit möchte ich dich jetzt öffentlich bloßstellen. Darf ich das?
Mich möchtest du bloßstellen?
Richtig. Oder ich möchte mich enttäuscht von dir zeigen.
Okay, dann mach mal.
Ich habe an dem Wochenende ein bisschen Geld ausgelegt und ich habe in einer größeren Runde, die wir unterwegs waren, allen auch die Möglichkeit gegeben, mit 10% Rabatt die Schulden bei mir zu bezahlen. Und ich habe nicht erwartet, dass mich jemand mit Bitcoin bezahlt, weil kaum Bitcoiner dabei waren. Aber ich habe es von einem erwartet und das bist du. Und du hast es nicht gemacht, obwohl du in der Lage dazu gewesen wärst. Schande auf über dein Haupt. Ich bin enttäuscht. Wir brechen den Podcast ab.
Okay, dann ist das wohl so. Aber zu meiner Verteidigung möchte ich gern sagen, wenn es 25 Euro gewesen wären, die ich dir hätte schicken müssen, dann hätte ich es gemacht. Aber bei diesem Betrag wollte ich dir nicht so viele Satoshi zuschustern, mein Freund.
Ja, okay. Okay, aber du hättest es nachkaufen können. Du hättest Spend and Replace machen können. Du kennst dich aus mit Robosatz. Du kannst das alles.
Das hätte ich können machen, genau. Aber die Satoshi, die ich dir geschickt hätte, kriege ich jetzt nicht mehr für den Preis.
Das ist... Ja, wir sind wieder bei diesen Henne-Ei-Problemen. Okay. Aber du bist auf jeden Fall jetzt trotzdem öffentlich. Du hast mich mit Shitcoins bezahlt. Das nehme ich dir übel. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht ist es in ein, zwei Jahren anders.
Okay, aber dann musst du auch konsequent sein, wenn du wegen meiner Shitcoin-Zahlung den Podcast abbrechen möchtest, dann möchte ich aber auch, dass du dann spätestens morgen deinen Job, deinen Fiat-Job kündigst.
Weil ich Shitcoins bekomme sozusagen.
Da bekommst du auch Shitcoins, genau.
Ja, du triffst mich immer bei meinem wunden Punkt, ja. Okay, aber Spaß beiseite. Was hat dich denn noch so beschäftigt oder hat dich noch was beschäftigt? Wenn nicht, mich haben tausend Dinge beschäftigt, kannst du gleich schon sagen.
Na, tausend Dinge nicht, aber mindestens eins noch. Letzte Woche gab's was Neues aus der Rubrik Steuern sind Raub. In dieser Woche gibt es etwas Neues aus der Kategorie, ich weiß gar nicht, ob wir sie schon mal hatten, wenn nicht, führe ich sie jetzt ein, mit dem Namen Inflation kickt. Mir ist da nämlich was Interessantes untergekommen, und zwar am Beispiel von Bibliotheksgebühren, so heißt es richtig. Und zwar in Colorado in den USA wurde 1919 ein Buch ausgeliehen, Ivanhoe lautet der Titel. Und nach 105 Jahren, in Anführungszeichen Laie, wurde das Buch jetzt beim Ausmisten einer Wohnung gefunden und wieder zurückgegeben. In diesem Einband kann man auch lesen, dass irgendwie pro Tag Verzug also wo man es hätte zurückbringen müssen und man das nicht macht, damals irgendwie 2 Cent angefallen sind. Ne? Das war logischerweise zur damaligen Zeit andere Cent als heute. Ne? Also man könnte fast sagen Klimpergeld im Vergleich zu heute wahrscheinlich. Auf alle Fälle, nach damaligen Rechnungen wären 760 US-Dollar Säumnisgebühren angefallen in 105 Jahren. Und ich habe es nicht nachgeprüft, ob stimmt oder nicht stimmt. Auf alle Fälle hat die Bibliothek mal die Rechnung aufgemacht, die 760 US-Dollar inflationsbereinigt. Da kam eine Summe raus von 14.000 US-Dollar, die man hätte zahlen müssen, würden die Säumnisgebühren noch eingezogen werden. 2020 hat man das da in dem Falle in der Bibliothek eingestellt, dass man die Gebühren erhebt. Aber schon krass, oder?
Ja, aber da hast du eine gute Geschichte rausgesucht, weil ich glaube, solche Geschichten sind auch sehr eingängig für Menschen. Ja? Menschen brauchen immer Geschichten, die erzählt werden, damit sie verstehen, was mit ihrem Umfeld passiert sozusagen. Und das ist so eine Bauerngeschichte, die man quasi auch weiter verbreiten kann, weil das kannst du ja, wie gesagt, auch mit dieser Tomatendose machen. Ne? Da sieht man das ja auch. Wenn du die 100 Jahre gelagert hast, hat die jetzt einfach, ist halt abartig teuer geworden sozusagen. Oder beziehungsweise umgekehrt, du kriegst halt keine mehr für den einen Dollar oder für die 80 Cent, die du damals hattest, zahlst halt jetzt, weiß ich nicht, 10 Euro oder so für so eine
Ja, ist
Dose.
immer ganz anschaulich.
Ja, es ist anschaulich und es beschreibt gut diesen schleichenden Prozess, ne? Dieser Diebstahl von Lebzeit, also von Kaufkraft, der über die Jahrzehnte und Jahrhunderte stattfindet.
Ja, was hast du denn auf dem Herzen?
Boah, also, ich mache jetzt mal einen kleinen Rundumschlag. Es gibt so ein Themengebiet, was mich diese Woche irgendwie umtreibt. Die Überschrift würde Meinungsfreiheit, glaube ich, heißen. Und es geht einmal darum, dass ich ja eine Münzgasse aufgenommen habe, die jetzt am Mittwoch erschienen ist, wo ich nochmal neue Dinge zu den Block Size Wars gehört habe. Und da habe ich auch festgestellt, dass da wieder Cancel Culture in irgendeiner Art und Weise gelaufen ist und somit auch wieder Fronten entstanden sind. Das fand ich sehr interessant. Hört da mal rein, falls euch das interessiert. Dann habe ich, ja, um Assange gibt es jetzt auch die Woche, oder ging es auch, ich glaube, das kommt heute erst das Urteil so richtig, dass er jetzt womöglich freigelassen wird.
Ja, da war aber, glaube ich, schon letzte Woche, hatte nicht sogar Joe Biden mitteilen lassen, dass dieser Fall geprüft werde und Assange möglicherweise nach Australien geschickt wird zurück? Irgendwie so, ne?
Genau, also da ist auf jeden Fall, könnte man sagen, ja, jetzt gewinnt Assange, ja, was eigentlich kein Gewinn ist, weil er war von Anfang an aus meiner Sicht im Recht und hat aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar in Untersuchungshaft so lange gesessen, wo kein Mensch weiß, welche Anklagepunkte denn da tatsächlich jetzt noch da waren, weil er hat einfach nur die schlimmsten Menschenverbrechen aufgedeckt. Und boah, ich habe am Wochenende ja eine Diskussion gehabt, hast du das mitgekriegt?
Also es gab viele Diskussionen von Wolf bis Kifferei, aber ich weiß nicht, welche du jetzt meinst.
Ja, es ging um Assange und es ging halt darum, dass jemand die Meinung vertreten hat, dass es ein absoluter Drecksack ist, der Assange. Boah, da bin ich richtig geplatzt. Und da habe ich gesagt, da ging es halt immer um das Thema, ja, der Assange, der hat die Leben der Soldaten riskiert, weil er nicht auf richtigen Wege die Informationen veröffentlicht hatte. Und da habe ich gesagt, sag mal, geht's noch? Ja, man hätte das doch hier an die New York Times schicken können. Das ist ein souveränes, gutes Blatt. Und da denke ich mir so, ja, das ist halt einfach totaler Bullshit. Wenn du die USA überführst für Menschenverbrechen und du dich ein bisschen mit Kriegsgeschehnissen auskennst und auch mit Medien, wie die agieren in Kriegszeiten und vor allen Dingen, dass dort auch Geheimdienste immer mit einwirken, ja, dann kann er nicht an die New York Times oder sonst was gehen, sondern das Einzige, was er machen konnte, war halt über WikiLeaks das im Internet veröffentlichen. Und es lief auch noch ein bisschen anders, kann man sich noch mal reinlesen. Aber wenn ich solche Argumente immer höre, da geht mein Bullshit-Bingo an und dann wäre ich sofort emotional, das sind nur so Sachen, die in Nachrichten einmal eingespielt bekommen haben, ohne sich tiefer damit zu beschäftigen. Das meine ich immer damit, ne? Die Meinung wird auf einem ganz, ganz dünnen Eis gebaut und dann wird eine ganz felsenfeste Meinung über Jahre vertreten. wo man sich nicht drüber informiert, ja, was ist mit den Soldaten eigentlich passiert, die da Mohrenschießen gemacht haben? Was ist eigentlich mit diesen ganzen Gerichtsverfahren in Schweden passiert? Ne? Da kann man tief reingehen in das Thema, aber nein, ist ein Drecksack, weil er nicht den richtigen Weg der Information gewählt hat. Vergleicht das mal mit dem gesamten Prozess, diese Aussage. Und anhand dieser Ungewissheit, ob man das hätte vielleicht Nuancen besser machen können, urteilt man über ihn so schlecht.
Ja, wenngleich man natürlich sagen muss, dass man diese Information hätte natürlich auch über irgendein Medium streuen können, ne? Also als eine Art Whistleblower, man gibt die Information raus. Also es ist ja jetzt nicht so, dass alles komplett unterwandert ist von irgendwelchen Geheimdiensten. Ich denke, von dieser romantischen Vorstellung, wie man die so aus Filmen suggeriert bekommt, ne? Information kommt an, großes Aufruhr in der Redaktion, ne? Und dann geht so diese ganze Spirale los, bis man dann am Ende einen Bericht fertig hat. Ich weiß nicht, ob man das überall und immer so in die Realität umwandeln kann, aber ich denke schon, dass es über ein Medium möglich gewesen wäre, muss ja aber nicht sein. Er hat sich entschieden, das selber zu veröffentlichen, aus bestimmten Gründen. Und deswegen, das ist ja völlig legitim gewesen. Also ich finde, da ist jetzt überhaupt nichts Anstößiges dabei gewesen.
Ich würde dir tatsächlich widersprechen, wenn es um solche Informationen geht, Markus, da sind Geheimdienste immer im Spiel, weil das sind so prekäre politische Vorwürfe. Es wäre komisch, wenn dann nicht, sag ich mal, man damit rechnen müsste, dass man auf einmal Staatsfeind wird und verfolgt wird. Ne? Edward Snowden ist ja nicht umsonst geflüchtet auch. Also natürlich spielt bei so einer Tragweite der Information geht es direkt in den Schunk und dann wird auch eingewirkt auf Medienhäuser und sonstiges. Das ist auch kein Geheimnis. Das hat man selbst gesehen, als er in der Botschaft sich versteckt hat. Da gibt es mittlerweile Nachweise, dass der ausspioniert wurde über eine Firma aus irgendeinem Land, wo der Geheimdienst mitgewirkt hat, ihm abgehört hat, ihn quasi die ganze Zeit. Also das kann man alles nachlesen. Das ist mittlerweile auch relativ bewiesen. Und dementsprechend hat er aus meiner Sicht gar keine andere Möglichkeit, außer das im Internet zu veröffentlichen. Und noch dazu, wenn man sich richtig tief reinliest, hat er es ja sogar versucht über die Medienhäuser. Es ist sogar über Medienhäuser gelaufen und die haben dann noch einen Strick gedreht. Meine Recherche prüft das gern nach.
Es ist trotzdem, das ist ja aber auch bei Snowden der Fall gewesen, als die Journalisten dann für sich selbst die für sie notwendigen Maßnahmen ergriffen haben, um nicht abgehört zu werden. Ob das dann am Ende passiert, das ist eine andere Frage, ne? Aber ich will bloß sagen, dass man den Weg schon auch mit Dritten gehen kann. Also es gibt schon noch die Journalisten, die sich dann nicht davon beeinflussen lassen, ob da jetzt ein Geheimdienst an der Tür klopft oder nicht, ne? Also, weil am Ende muss man sagen, genauso wie es Assange gemacht hat, solche Informationen, sensiblen Informationen zu veröffentlichen, ist es normalerweise ja auch der Job eines Journalisten, genau sowas zu tun, ne? Und gleichzeitig bringt man sich oder kann man sich damit eben auch ins Fahnenkreuz von irgendwelchen Leuten bringen, denen das nicht gefällt.
Genau, und man hat aber auch jetzt die letzten Jahre gesehen, Markus, du bist ja Journalist, dass zum Beispiel mit der, also da gibt es ja dieses Programm Pegasus, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, damit haben die international, es wurde in Israel, glaube ich, gemacht, also das ist ursprünglich von Israel gekommen, dieses Spionagetool, das war in jedem Handy drin, auch von den Journalisten, überall. Und das ist so krass, an wen die das auch verkauft haben. Und da redet immer keine Sau drüber. Aber naja, mal gucken, wann wir ins Fadenkreuz kommen.
Ist halt, das ist halt eine individuelle Abwägung. Ob ich mich jetzt darauf einlasse oder nicht darauf einlasse, ne? Kann ja auch sagen, nee, Freunde, ist mir zu heiß.
Nach Assange wird sich halt keiner mehr groß einlassen. Der hat halt einfach 10 Jahre in 6 Quadratmetern gelebt mit nicht mal einem Guckluck nach draußen, was auch Menschen unwürdig ist für rechtsstaatliche Verhältnisse. Also, das war so eine Abschreckung und ich glaube, die Abschreckung ist ganz gut gelungen. Es war, glaube ich, auch nie ein Ziel, tatsächlich Assange wirklich auszuliefern, sondern wenn man es mal sieht, die haben dann halt einfach gezeigt, ja, ihr könnt was über uns berichten, aber dann werdet ihr 10, 15 Jahre eures Lebens so oder so in Untersuchungshaft verlieren, habt ihr einfach Pech gehabt. Und das ist auch, das ist selbst in Deutschland so. Du kannst die Leute, wenn du immer wieder neue Fakten, irgendwas hochholst, genügend Kohle hast und so, kannst du Leute immer wieder in Untersuchungshaft verlängern, 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 verlängern. Ja, und dann bist du halt am Arsch. So. Aber wir sind schon wieder weit abgeschwoffen. Ich hatte noch eine Sache diese Woche, und zwar dieser Film Shadow, den ich dir da gezeigt habe, oder In the Shadow, das werde ich auch nochmal drunter verlinken. Der hat mich auch übelst gecatcht. Da geht es auch so ein bisschen um ja, so künstlerische Darstellungen, in welcher Welt wir leben. Und das ist vor 6 Jahren gemacht worden, das Video. Das trifft für mich ganz schön heftig wie Faust aufs Auge. Und ich habe da jetzt auch gesehen, dass wiederum hat mich dieses Shadow-Ding, was ich von der Nicole bekommen habe, von Bitcoin kurz erklärt, die hatte das gepostet. Bin ich wieder drauf gekommen, hä? Eine Darstellung aus diesem Film? Kennst du doch, und zwar gucken da so zwei eklige Gesichter im Anzug über den Dollarschein und gucken dich so an und lachen, so grinsemäßig. Und da konnte ich mich dran erinnern, dass Gigi mal einen Artikel geschrieben hat, wo der dieses Bild genommen hat, und ich wusste nie, woher der das hatte. Und dann habe ich geguckt bei der Gigi.com, und da hat der Artikel, den er darüber geschrieben hat, wo er dieses Bild genommen hat, hat mich dazu geführt, und zwar The Word We Use in Bitcoin. Und das hat mich wieder dazu geführt zu verstehen, ja krass, Sprache und was wir sagen und wie wir sagen, beeinflusst auch immer unser Denken und unser Handeln. Und jups, heute gibt es eine Diskussion bei uns in der Münzweg-Gruppe über Steuern wieder.
Ja, das kommt ja immer wieder vor.
Ja, aber weil Leute Angst haben, dass sie besteuert werden könnten in Zukunft. Und jetzt muss ich ja schon wieder überlegen, guck mal. Wir reden jetzt öffentlich, ne? Und ich muss mir sagen, ja, alles, was wir jetzt zum Thema Steuern sagen, hört uns nicht zu, vertraut uns nicht, don't trust verify, ist bei allen Themen bei uns so. Niemand sollte irgendjemandem vertrauen, sondern selber immer seinen eigenen Research betreiben und nicht sagen in Zukunft, ja, der hat das gesagt, dann verpetze ich den, weil ich habe mich an den gehalten. Weißt du, so dieses sich gegenseitig ausspielen Momentum. Und da ist mir wieder auch klar geworden, dass dieses ganze steuerrechtliche Thema, das wird so heftig auch mit Sprache beeinflusst bei uns. Also diese eigenes, also wie man eine Hardware-Wallet nennt, ne? Oder diese Non-Custodial und Custodial, all diese Sachen, ne? Diese Worte, die wir da erfunden haben und draufgesetzt haben, das ist eigentlich alles falsch, wenn man es technisch sieht. Das passt auch nicht perfekt rein, so wie Bitcoin funktioniert. Und dadurch bremsen wir uns selbst schon wieder. Und das wird in den Artikel auch sehr, sehr deutlich von Gigi, dass zum Beispiel auch diese Empfangsadresse, was wir nutzen, ne, ist eigentlich falsch. Wenn man es linguistisch, sprachlich nimmt, dann könnte man wahrscheinlich eher sowas wie eine Invoice nehmen, weil es keine Adresse ist, sondern sich ständig ändert. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht tiefer reingegangen. Und ich bin, weil ich noch die Überschrift habe, Meinungsfreiheit so ein bisschen, ne? Es ist schon verrückt, dass man in bestimmten Bereichen immer, bevor man irgendetwas sagt oder danach, muss man sagen, ja, wir sind keine Finanzberater. Oder man muss sagen, ja, wir sind keine Steuerberater. Oder man muss sagen, ja, ich bin das und das nicht. Fragt da die Experten. Und das ist mir auch klar geworden, schon diese Wortfetzen von weg oder hinten dran machen uns klein. Und umgekehrt, wenn ein Experte spricht, macht einen der Begriff Experte groß, und somit kriegst du in so ein Ober- und Unterverhältnis in der Gesellschaft, wo der eine was zu sagen hat und der andere nicht. Und ich bin mittlerweile felsenfest davon überzeugt, jeder sollte, egal zu welchem Thema, egal ob im Podcast oder bei YouTube oder im Fernsehen, jeder sollte seine Meinung äußern, ohne dass man nachher seine Worte nimmt und ihn daran irgendwie einen Strick dreht.
Na, ich glaube, was du jetzt meinst, ist so ein bisschen diese Übervorsichtigkeit, die man sich irgendwie antrainiert hat, angewöhnt hat. Und das
Genau.
ist eigentlich überhaupt nicht notwendig, weil ich habe jetzt gerade mal, während du gesprochen hast, darüber nachgedacht, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, den Fratscher oder hier, wie heißt der, Müller, der Typ,
Ja.
weiß nicht den Vornamen gerade, Peter Müller im Zweifel,
Naja. Ja.
seine Anlagetipps gibt, ne? Ich weiß nicht, ob die im Hinterkopf haben, oh, ich muss aufpassen, was ich sage, weil sonst könnte mir irgendjemand was. Wir denken ja, wenn wir hier irgendwas sagen, könnte am Ende jemand um die Ecke kommen, weißt du, und sagen, ihr habt das gesagt, du bist schuld, dass ich Summe X zum Beispiel verloren habe. Weiß ich nicht, ob auch jemand um die Ecke kommt und sagt, ey, geil, dass ihr das gemacht habt, weil ich habe Summe X dazu gewonnen. Aber weißt du, ich glaube eher, das ist so ein bisschen dieses, wie ich gerade gesagt habe, antrainiert, so ein dieses USA-Phänomen. Also so nach dem Motto, weißt du, der Hamster muss, wenn man den in der Zoohandlung kauft, ein Schild im Ohr haben, wo drauf steht, bitte nicht in die Mikrowelle legen. So ist das ungefähr.
Ja. Und das, aber das Verrückte ist, dass das immer nur top-down ist. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, genau, das meinte ich ja. Die Experten, die du genannt hast, die öffentlich auftreten, da wird das, glaube ich, nicht gesagt.
Ja. Und bei denen müsste man viel eher machen, was ich auch schon immer gesagt habe, dass man mal prüft, was die vor 3 Jahren gesagt hat.
Ja.
Die sollen deswegen niemals bestraft werden. Niemals. Ich bin voll dagegen, dass Leute wegen Äußerungen bestraft werden. Ich bin, also weißt du, natürlich kann man sagen, jetzt hat jemand den ganzen Tag im Fernsehen propagandamäßig von früh bis abends gesagt, bringt den um, bringt den um, bringt den um, ne? Und macht ein Bild von mir und sagt, bringt den um, bringt den um, bringt den um. Ich finde, da sind dann natürlich schon auch Grenzen irgendwie da. Aber dann, in meiner Vorstellung ist es einfach so, dass wir selbst mit unserem Urteil, wem wir zuhören, den Leuten Raum geben und nicht Raum geben und somit quasi allen irgendwie einen Raum geben zu sprechen, aber unsere Aufmerksamkeit dahin lenken, die uns langfristig die Information gegeben haben, die uns auch wirklich weitergebracht haben, weißt du? Und dass das nicht entschieden wird von oben und vor allen Dingen die Überprüfung dann fehlt, sei es in der Politik, sei es in der EU in der Politik, sei es auch unter den Experten, die dann für die Politik sprechen, dass das wiederum nicht passiert, ne? Wie gesagt, ganz, ganz häufig läuft das top-down und nicht bottom-up. Und ich finde, wir müssen das umdrehen. Wir müssen umdrehen und sagen, wenn, dann müssen wir von unten kontrollieren und dann aber nicht durch Bestrafung, sondern einfach durch, okay, du fällst raus aus der Öffentlichkeit. Du wirst nicht mehr eingeladen. Herr Fratschner, du erzählst seit 3 Jahren irgendwie, die Inflation steigt erstens nicht. Dann, wenn sie gestiegen ist, sagst du, ist gar nicht so schlimm. Und wenn sie dann noch weiter steigt, sagst du, es ist gar keine Inflation, sondern es ist eine Deflation, so nach dem Motto. Also, dann hört man halt einfach den Leuten nicht mehr zu. Ja, aber da kommt halt dann Propaganda beziehungsweise Medienverträge und wer bestimmt überhaupt, dass jemand in eine Show darf und so. Ja, also ich werde mehr und mehr getrimmt dazu, selbstbewusster zu werden. Ich lasse mir nicht meine Meinungsfreiheit nehmen und ich sage das, was ich denke.
Selbstbewusstsein ist auch ein gutes Stichwort beim Blick auf dieses ganze Steuerthema, wie man das am besten macht oder nicht macht. Ich denke, man ist wirklich gut beraten, wenn man das selbstbewusst behandelt, das Ganze. Nämlich, wie du immer sagst, wenn ich jetzt zum Bäcker gehe und mir für ein paar Satoshi mein Brötchen hole, ich glaube nicht, dass das irgendjemand nachverfolgt, ja. Und selbst wenn, das ist ja so aufwendig für alle, ja, dahin müssen wir erstmal kommen. Ich weiß natürlich, dass das Finanzamt immer so eine abschreckende Wirkung hat auf einen, ne? Weil wenn da einmal der Brief im Briefkasten liegt, so schnell kann man überhaupt nicht gucken. Und meistens fühlt man sich da auch so ein bisschen hilflos. Aber ich sehe das rund um Bitcoin überhaupt nicht so schlimm, weil das ist eines von vielen Bereichen, wo die sich überhaupt noch nicht auskennen. Du sagst immer sehr gut, da kennt man sich auch wirklich nicht aus, ja? Datenschutzgrundverordnung ist das nächste. Das ist jetzt schon wieder seit, ich weiß nicht, 2017 oder 2018 ist das da. Da kennt sich doch immer noch kein Schwein aus, weil das alles so Kann-Bestimmungen sind. Ich weiß nicht, ob sich im letzten Jahr irgendwas groß geändert hat, aber da war es zumindest noch so. Alles Auslegungssache, lohnt sich vielleicht dann an mancher Stelle auch zu streiten. So ist es auch mit Bitcoin. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist, wenn man Angst hat vor dieser ganzen Besteuerung und was kommen könnte, ja, dann muss man halt sagen, okay, ich lege 30%, 50% beiseite, falls irgendwas kommt, dann bin ich abgesichert und dann kann ich auch wieder ruhiger schlafen, oder?
Ja, natürlich, wie gesagt, und ich bin, es ging ja auch immer nur um dieses First In, First Out, ja. Das ist für mich die aktuelle Gesetzgebung und nur weil dann Experte XY irgendwo in die Ecke kommt und mal irgendwie rumeiert, ne? Ich kenne genügend Leute, die sich seit Jahren mit Bitcoin auf behördlicher Ebene beschäftigen, die haben vom Tuten und Blasen keine Ahnung, was Bitcoin ist. Und das muss auch ein Gericht auch erstmal hinbekommen. Und da kommen wir nämlich in die ganz feinen sprachlichen Momente, die gerichtlich auch noch gar nicht beschlossen sind. Und ich will auch gar nicht, dass das beschlossen wird. Es braucht es nicht. Bitcoin ist ganz klar konzipiert. Wir können das nutzen. Nutzt es. Fertig. So. Wie gesagt, natürlich bringe ich niemanden um und ich werde jetzt auch kein Kopfgeld auf jemanden mit Bitcoin ansetzen und solche Geschichten. Also es geht ja wirklich rein drum. First in, first out. Ich behandle es wie Gold. Und Lightning, ganz ehrlich, da haben wir nicht mal Ahnung. Und da will mir jemand erzählen, dass irgendwo jemand in der Steuerbehörde sitzt und in irgendeiner Art und Weise auch derjenige, der das bei mir überprüft, mit mir persönlich in den Schriftverkehr gehen kann und mir erklären kann, wie das läuft. Naja, dann. Aber den Weg gehe ich dann halt auch. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch irgendwann meine große Schnauze bereuen werde. Aber auch da muss ich durch. Weil ganz ehrlich, für mich ist Meinungsfreiheit und das, was ich denke und das, was ich jetzt gelernt habe, so, so wichtig. Da geht es mir tatsächlich gar nicht darum, hier irgendwie reich zu werden. Durch Bitcoin ging es mir eh noch nie, sondern mir geht es einfach nur darum, dass wir ein freies Geld auch nutzen können und uns nicht selbst beschneiden.
Letztes von mir dazu, ich will jetzt niemanden aufrufen, irgendwas im Dunkeln zu machen und selbst wenn, ist auch okay, ja, also kann man, glaube ich, gibt es für jede Seite nachvollziehbare Gründe, das zu machen. Ich würde dir aber heute, gebe ich dir so viel Recht, auch hier wieder Recht geben, wir sind, wenn wir uns über Bitcoin unterhalten und alles drumherum, so kreativ, ja, und in der Lage, so in verschiedenen Richtungen und in Ecken zu denken, die überhaupt noch nicht ausgeleuchtet sind. Und bei diesem ganzen Steuerthema macht es uns Angst, weil irgendjemand irgendwo in seinem Büro sitzen könnte, der dann einen Brief verfasst. Ja, dann lass den doch den Brief verfassen. Und wenn der Brief dann im Briefkasten liegt und mal geöffnet auf dem Küchentisch ist zu Hause, dann kann doch auch dieser ganze Denkprozess, der rund um Bitcoin stattfindet, auch da mal stattfinden. Weil man kann noch, also ohne Mist, da kann man mit eigenen Waffen schlagen. Bin ich felsenfest davon überzeugt.
Finde ich auch. Und
braucht man keine Angst haben.
Nee, und Angst ist sowieso kein guter Begleiter.
Nie. Wobei man Angst auch niemanden verbieten darf.
Nein, will ich auch nicht. Ich will einfach nur mal so in die, also weißt du, es ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Dann bin ich sogar der Meinung, dann sollen die Leute gar nichts mit Bitcoin machen. Dann sollen sie auch keine Bitcoin kaufen. Weißt du? Wer Angst hat, freies Geld zu nutzen, der sollte es nicht tun. Weißt du, das heißt nicht, dass man denen was verbietet, sondern es geht einfach darum zu verstehen, dass das einfach nur Mathematik im Internet ist. Einsen und Nullen. Und ich lasse mir Einsen und Nullen nicht verbieten. Schluss. Und wer mir Einsen und Nullen verbietet, der muss mir ins Gefängnis stecken.
Okay, aber diese Erklärung finde ich immer zu einfach. Weil ich mache irgendwas im Internet und sage, ja gut, das sind jetzt nicht Einsen und Nullen, sondern das sind, oder, keine Ahnung, das sind bunte Bausteine. Ich lasse mir bunte Bausteine nicht verbieten. Weißt du, was ich meine? Die Erklärung finde ich immer zu einfach.
Ja, aber das ist ähnlich wie, na, wir kommen jetzt gleich noch um ein Hauptthema drum. Ich werde mir niemals meine Gedanken verbieten lassen.
Das ist schon was anderes.
Ich werde mir niemals verbieten lassen, dass ich warum ist das so und so? Das lasse ich nicht. Und ich werde auch für diese, also überleg mal, über was wir reden teilweise. Wo wir hinkommen. Ich mache gleich noch einen letzten Punkt. Ich habe jetzt den Podcast von Nico Jilch gehört mit dem Patrick Bayer aus dem EU-Parlament. Sehr spannend. Guckt euch den an, müssen wir verlinken. Er zeigt auf, was in der EU abläuft mit absolut verrückten Kontrollen, damit man möglichst alles über uns weiß. Also jetzt sollen nicht nur Firmen alles über uns wissen, sondern jetzt soll natürlich der Staat auch noch in aller Komplexität mit digitaler ID, mit Chatkontrolle, mit digitalen Euro, wir sollen gläsern werden. Anders sind diese Gesetze nicht nachvollziehbar. Und diejenigen Leute, ja,
warum findet das Ganze denn immer so auf EU-Ebene statt?
Ja, weil die EU...
In den Ländern findet das nicht so statt.
Doch, in den Ländern gibt
es auch. Außer in unserem Innenministerium, aber ansonsten...
Auch in den anderen Innenministerien. Es geht halt einfach darum, dass die EU einheitliche Verordnungen schafft und dann müssen die Gesetze Stück für Stück über die Jahre in Ländergrenzen umgesetzt werden. weil man halt eine einheitliche Gesetzesregelung hat. Das macht man aktuell halt meistens über solche Verordnungen und dann wird es im nationalen Recht umgesetzt. Und damit auch alle Anbieter und alle Geschäfte und weiß ich was, ne, Stichwort Mika-Regulierung, dann auch immer wissen, wie sie handhaben können, sollen sie das halt alle so machen. Und ich finde es halt einfach, ja, ich muss dagegen aufsprechen. Also, weißt du, ich brauche nicht dann aufsprechen, wenn es dann soweit ist. So, weißt du, ich muss vorher meine Schnauze aufmachen, weil wenn ich es vorher nicht mache, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn auf einmal aus meiner schönen, freien grünen Wiese, wo ich früher gelaufen bin und mich frei bewegen konnte, auf einmal ein Käfig geworden ist, wo ich nur noch 5 Meter mich bewegen kann. Ja, ich sehe es ja schon von Weitem kommen, wie sie die Zäune rankarren. Ich sehe es auch, wie sie die Zäune aufbauen. Ja, und wer sich nicht traut, weil er Angst vom Bulldozer hat, da mal gegen zu sprechen, ja, du hättest die Möglichkeit gehabt, reinzugehen in den Bulldozer und denen zu sagen, pass mal auf, sag mal, weißt du, was du hier tust? Du baust dir gerade selber dein eigenes Gefängnis mit, weil du, der jetzt im Bulldozer sitzt, der steht dann aber auch unten in der grünen, auf der grünen Wiese in dem Zaun drumherum, ne? Und ach, mich kriegt das so auf. Chatkontrolle, ne? Ursula von der Leyen. Was ist denn bei ihr mit SMS? Die SMS sind verschwunden damals auch, wo sie irgendwelchen Beratern von Ding, weiß ich was, von irgendeiner Beratungsfirma zig Millionen bekommen hat. Konnte man nicht mehr nachvollziehen. SMS sind verschwunden, irgendwelche Aufträge. Jetzt wegen den ganzen Impfstoffen. SMS sind verschwunden. Ne? Wo ist denn da die Chatkontrolle? Wieso wird denn sowas nicht überprüft?
Kurze Frage an alle Technikexperten. Vielleicht bist du ja auch einer. Kann eine SMS einfach so verschwinden?
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Also ich würde sagen, nee. Also wenn ich jetzt hier auf Löschen drücke bei mir, Nachricht löschen, ist die doch nicht weg.
Wie gesagt, ich weiß es nicht. Da muss ich sagen, habe ich technisch zu wenig Ahnung.
Vermutlich bräuchte man noch nicht mal das Handy in der Hand, oder? Vermutlich könnte man das auch von außerhalb nachverfolgen, wenn man das wollte.
Wenn ich mir eine Welt vorstelle, ne, wo es so mächtige Menschen gibt, die so viel Entscheidungsgewalt mit und so viel Auswirkungen auf uns haben, weißt du, was ich mir dann wünsche? Dass jegliche Kommunikation von dieser Person offengelegt wird. Ich meine, das ist zwar dann eigentlich, wenn ich jetzt nochmal kurz drüber nachdenke, ist es auch nicht gut, weil ich wünsche auch den Menschen eine möglichst hohe Privatsphäre. Aber umgedreht, ne? Es gibt verschlüsselte, also ich raff das alles nicht, warum der Bürger jetzt so gläsern werden soll. Und auf allerhöchster Ebene wissen wir nichts. Wir wissen nichts, wie Verträge abgeschlossen werden.
Das ist gar nicht so abwegig. Es müsste ja umgekehrt sein, weil das ist ja Sache von öffentlichem Interesse. Was wir hier machen, ist nicht, also was ich hier in meinem Wohnzimmer mache, ist nicht von öffentlichem Interesse.
Ja. Ich meine nur, irgendjemand begleitet ja solche Ämter. Ich wünsche jedem seine Privatsphäre. Und deswegen kann ich es nicht verstehen, wenn man das jetzt umdreht, dass man top-down immer mehr die Privatsphäre des Einzelnen einschränkt. Ich komme zum nächsten Thema. Also, wir hatten jetzt Podcast Nico Jilch angesprochen. Unbedingt anhören, hat mich getriggert, auch in Zukunft nochmal eine andere Podcast-Folge zu machen. Danke dafür, Nico. Ich habe bei Amazon eine Doku gesehen, die wird dir gefallen. Und zwar der Bierkönig von Malle. Aus den Anfängen der Malle-Zeit von Ballermann 6. Und zwar gibt es da einen, der hat den Bierkönig groß gemacht, Manfred irgendwas. Und da gibt es eine kleine Doku-Reihe bei Amazon, wo das beschrieben wird, weil der wurde irgendwie umgebracht. Also wirklich er, seine Hausfrau, also Putzfrau oder ich weiß nicht genau, wer es war, und sein Kind wurden einfach so knallhart erschossen. So mit Kopfkissen auf dem Kopf und hinten in den Kopf geschossen, lagen schön nebeneinander in der Wohnung und das war halt einer der brutalsten Morde, die Malle jemals erlebt hat. Und da ist man halt in die Ermittlungen gegangen bei dem und wie der das alles gemacht hat. Und da ist mir eins auch ganz klar geworden. Es ist nicht normal, in welchen Zeiten wir jetzt leben mit unseren ganzen Bargeldkontrollen. Weißt du, wie der Bierkönig aufgemacht hat?
Wann ist das gewesen? In den 90ern? Oder?
89.
89. Wahrscheinlich ist das ganz einfach gewesen, oder?
Der ist irgendwie so ein Weinhändler aus Frankfurt gewesen, also so Applewein, hat sich einen Koffer genommen, hat dort 500.000 D-Mark das war, wenn du das inflationsbereinigt jetzt nimmst, sind es wahrscheinlich 10 Millionen Euro nach Malle geflogen, hat einen Bierkönig gesehen, beziehungsweise hat sich dort informiert, was man da so kaufen kann, hat ein paar Leute kennengelernt, haben gesagt, ja, hier ist so ein bisschen abgeranzt, wenn, dann kannst du den Laden haben. Und dann hat er gesagt, ja, will ich jetzt sofort. Und dann hat er sich das Ding gekauft, hat ein paar Leute eingestellt, hat dann so ein paar Sachen geändert und dann ging das da los. Ja, da ist nichts mit, ich darf nur 10.000 Euro mit über die Grenze nehmen oder ich muss sofort alles KYC. Das war früher überhaupt nicht so. Null.
Naja, ist ja was ganz Erfolgreiches draus geworden, oder?
Ja, total. Mega. Und der hat ja auch für viele Arbeitsplätze damit gesorgt. Da, ne? Also haben sie so gezeigt, wer dann sofort da arbeiten konnte und so. Teilweise, das kann man sich gar nicht vorstellen, teilweise sind ja die Leute, so wie wir früher, ne? Wir waren ja auch schon mal 7 Tage auf Malle, sind angereist mit dem Flieger. Nach dem 3. Tag war die Kohle weg, weil sie jeden Tag versoffen haben. Dann sind die zum Konsulat gegangen und haben gesagt, ja, wir haben kein Geld mehr für ein Rückticket für den Flug. Dann hat er gesagt, naja, dann müsst ihr euch irgendwie Geld besorgen. Dann sind die zu dem Bierkönig gegangen, haben gesagt, können wir hier ein paar Fässer schleppen oder so? Wir brauchen noch Geld die nächsten 3 Tage. Und dann haben die da so gearbeitet. Das war Schwarzarbeit. Das war eine
Theorie. Eigentlich völlig, wenn man es sich überlegt, völlig legitim, oder? Also das ist ja völlig normal, oder?
Ja, früher war alles normal. Das ist über die Jahrzehnte, sind wir immer mehr dahin hingekommen, jegliche Arbeit, die wir füreinander verrichten, uns gegenseitig anzuscheißen auch. Weißt du, wie ich das meine? Das ist, also guckt euch unbedingt die Doku an. Ich fand das wirklich, bei mir hat es da gekracht im Kopf. Klar, jetzt muss man noch dazu sagen, der hat wohl irgendwie auch noch, was ich jetzt gar nicht beschönigen will, mit Koks und sowas vermeintlich gehandelt im Hintergrund. Deswegen ist er da wahrscheinlich an die falschen Leute geraten irgendwie. Aber an sich, und das lief ja auch in ganz vielen anderen Bereichen so, bist du dorthin gekommen, ist dein Kapital, also hast das mitgenommen im Flieger, das Geld, hast dir was gekauft und dann wurde da was aufgebaut. Fertig ist. Und so lief das immer in der Geschichte, dass man halt einfach, wenn man frei handeln kann, es gibt jemanden, der hat das Geld, jemand baut es auf, ist doch besser, als wenn es verrottet sozusagen, weißt du?
Nee, nee, nee. Der hat damit Drogen gehandelt mit dem Geld. Naja.
Letzter Punkt, der mich beschäftigt hat. Ziemlich lang heute. Ich habe mir seit langem mal wieder Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll angehört. Du kennst den Podcast?
Na klar, vom Namen her ja, aber ich habe immer noch keine einzige Folge davon gehört.
Ich habe mir angehört, weil Action Slave, also Jan Paul und Chris da zu Gast waren. Und ging um das Subsidy-Modell von Bitcoin und also Subventionen, die jetzt noch ausgeschüttet werden, die sich jetzt halbieren und die was mit Sicherheit zu tun haben. Bliblablub. Auf jeden Fall, gute Folge, kann man sich anhören. Ich bin sehr, sehr glücklich gewesen, dass Chris und Jan Paul da waren, weil hätte nur, sag ich mal, die Jungs von Bitcoin Fiat und Rock'n'Roll gesprochen. Man merkt einfach, dass die aus dieser Regulationsebene kommen, ne? Also die werden ja auch bezahlt teilweise von der EU und weiß ich was, damit sie digitale ID-Forschung machen und dies und jenes. Bei Jonas ist es ja auch so, der ist ja auf möglichst vielen Konferenzen, wo es um digitalen Euro geht. Natürlich ist man dann immer in der Lage, irgendwas zu kontrollieren und zu regeln. Und für mich ist eine Sache klar geworden, wir brauchen uns auch nicht verstecken, was Wissen angeht, Markus. Wir brauchen uns nicht verstecken vor anderen Podcasts, vor allen Dingen nicht vor Podcasts, die auch immer tief reingehen, aber wenn ich habe gesehen, nämlich bei Twitter haben die gepostet, da wird geschrieben, mit dem nächsten Bitcoin-Halving sinkt die Subsidy auf 6,25. Das führt zur Frage, ob die Sicherheit und Stabilität der ältesten Kryptowährung weiterhin gewährleistet werden kann. Antworten davon von Alex Bechtel und 3 spannenden Gästen. Das ist die Werbung gewesen von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. In diesem Satz oben sind schon 2 fette Fehler drin. Erstens, Bitcoin ist nicht die älteste Kryptowährung. Es gab schon früher Kryptowährungen, die sich nur nicht durchgesetzt haben aus verschiedenen Gründen. Hat man auch schon mal besprochen. Und die Subsidy sinkt nicht auf 6,25, sondern auf 3,125. Das haben wir auch schon häufig wiederholt. Also so viel Laberababer, wie wir auch machen, wir brauchen uns nicht verstecken mit unserem Wissen. Wir brauchen es einfach nicht. Und das gibt mir auch Selbstbewusstsein, mehr und mehr in der Zukunft in Debatten zu gehen. Und meine Meinung auch kundzutun. Ich weiß, dass auch in mir der Fehler innewohnt, aber es ist ja häufig so, ja, wir sprechen nur über die Fakten, aber das stimmt halt auch nicht. Jeder macht Fehler, jeder hat auch eine Meinung und wir brauchen uns nicht zurückhalten. Das ist auch eine Erkenntnis, wenn ich solche Beschreibungen lese, sozusagen.
Das wohnt uns auch inne in dieser ganzen Beschränkung, dass man sich oftmals lieber mehr zurückhält, als offensiv nach vorne zu gehen. Ehrlich gesagt mag ich diesen Typus Mensch auch lieber. Ich mag das nicht so sehr, wenn man zu sehr rumschwätzt und dann am Ende doch feststellt, dass man überhaupt keine Ahnung hat, dann nehme ich mich lieber ein bisschen zurück. Aber auch unser Wochenende hat gezeigt, wenn man sich dann doch mal ein bisschen nach vorne wagt, können auch sehr fruchtbare Diskussionen entstehen. Und dabei bekommt man erst immer auch so ein Bild, was der andere eigentlich möchte, ja. Also das heißt ja nicht, dass man dann immer auf einer Wellenlänge ist, sondern man versteht aber den Hintergrund, warum jemand so denkt, wie er denkt. Und das ist auch immer ganz wichtig, finde ich.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich meine, ich bin wahrscheinlich eh im Gegensatz zu dir eh immer offensiver, ne? Also ich habe gelernt, dass umso mehr Tiefschlag ich bekomme, umso mehr mir gezeigt wird, was ich nicht weiß, umso mehr Ansporn kriege ich, Wissen mir anzueignen. Also ich brauche auch manchmal den Schlag ins Gesicht und sagen, ja, du hast keine Ahnung und dann, oder du hast den Fehler, deswegen auch immer wieder, haut raus, wenn wir Fehler haben, sagt uns das, ich möchte das hören, ich möchte es wissen, weil es bringt nichts, wenn ich mir den ganzen Tag auf die Schulter klopfe, man muss sich weiterentwickeln. Aber es ist mir nur mal wieder klar geworden, dass wir uns nichts verstecken brauchen und auch in der Vergangenheit trotz allem Laberababer gute Informationen hier rausgehauen haben, die nachhaltig sind, die langfristig sind und auf die man sich schon ein Stück weit auch verlassen konnte. Und wenn wir Fehler gesagt oder Fehler, wenn wir Sachen nicht wussten, wie zum Beispiel mit dem UTXO-Management, dann sind wir die Themen auch wieder angegangen, ne? Dann haben wir gesagt, pass auf, jetzt verändert sich was, jetzt müsste es auch verändern. Und trotz alledem, don't just verify, das habe ich selbst bei meinen Anfängervorträgen, der Fehler wohnt uns auch inne und das darf man auch nie vergessen.
Wir sind ja auch keine Roboter.
Ja, jetzt sind wir mit den, was hat uns beschäftigt, durch. Ich glaube, die Folge können wir fast schon festmachen jetzt hier.
Naja, wir haben ja bestimmt dann bald eine Stunde auf der Uhr.
Ja, mir ist nur... Ich mache jetzt meinen Abschlusstake für dich, Manu. Manu, für dich, Manu. Ja, Manu, ich mache für dich einen Abschlusstake. Markus, ich konnte die Nacht nicht schlafen, weil ich mir viele Fragen gestellt habe. Und diese Fragen, die sind wichtig. Und diese Fragen gingen in unterschiedlichste Art und Weise. Also ich habe das schon am Anfang kurz angedeutet. Warum greift der Iran jetzt Israel an? Das ist einfach eine Frage. Die Antworten kann man sich selbst suchen. Ja? Warum funktioniert jetzt alle technischen Systeme und früher nicht? Nächste Beispiel. Warum ist Nord Stream 2 immer noch nicht aufgeklärt? Hatte ich auch einen Moment, nämlich wo ich diese Doku zum Bierkönig geguckt habe. Da war der Ermittler und der hat immer gesagt, ich als Ermittler, wenn ich mir Morde anschaue, wenn ich mir irgendwelche Attentate anschaue, gehe immer an die Punkte, wo ist Interessenlage dahinter? Und ich will einfach jetzt nur diese Frage, warum stellen? Warum bestimmte Dinge passieren und warum diese Frage an sich sollte niemals in irgendeine verschwörungsideologische Richtung getrieben werden, sondern warum funktioniert die Welt, wie sie funktioniert? Warum ist Fiat-Geld schlecht? Warum ist Bitcoin eventuell besser? Warum muss ich mich vielleicht auch selber informieren? Also diese ganzen Fragen, die man sich stellt und die müssen immer da sein. Jeder muss diese Fragen stellen können. Und ab dem Moment, wo dich das nervt und dich das ankotzt, wenn jemand Fragen stellt und immer tiefer bohrt und immer tiefer bohrt und immer mehr wissen will, das ist der Moment, wo wir Stopp sagen und wo wir uns selbst einbremsen. Ich habe das auch gemerkt bei dem Podcast zur Münzgasse, wo ich mit Big Blocker gesprochen habe. Ich wollte verstehen, warum hat er so gedacht? Wieso hat er diese Fragen gestellt? Wieso hat er das so gemacht? Und man darf niemals Informationen unterdrücken. Niemals, weil das ist der Tod und der Beginn der Fehler. Und das war mir wichtig, in der Folge mitzubringen. Ich werde nie aufhören, Fragen zu stellen. Und wer mich hindert daran, Fragen zu stellen, oder wenn eine Gesellschaft mich daran hindert, Fragen zu stellen und mich in eine Ecke drängt, egal ob in die rechte oder linke, oben, unten, weiß ich mal was. Das sind die Grenzen dessen, wo wir uns befinden tatsächlich.
Das ist auch in einem anderen Podcast in der Kategorie Dinge, die ein bisschen recht sind. Da zählt das übrigens auch dazu, wenn man zu oft betont, ist mir egal, ob links, rechts, oben, unten oder Mitte.
Ach echt, ja?
Ja, ja.
Ich habe nur gesehen, dass der Daumen nach oben jetzt rechts ist.
Das habe ich auch gesehen. Aber das habe ich mir nicht, manches ist mir zu blöd, das konnte ich mir nicht angucken. Aber ich habe das Bild gesehen.
Ja, dann ist es so. Setzt mir oder dir oder uns. Jeder kann immer alles urteilen über andere Menschen, wie er möchte, aber ich werde nicht aufhören, Fragen zu stellen. Das kann ich einfach nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Und klar stelle ich die Fragen nicht immer an jeder Stelle. Manchmal sind die Umstände nicht perfekt, aber ich möchte jeden anhalten, möglichst viele Fragen im Leben zu stellen, weil die Fragen bringen uns weiter. Wenn du die richtigen Fragen stellst, kannst du nur zu den richtigen Antworten kommen. Wenn dir jemand die Fragen vorgibt, die du stellen sollst, dann läufst du nicht in deine eigenen Denkrichtungen, sondern in die Denkrichtungen, die dir vorgegeben werden. Keine Ahnung, ob das jetzt sinnvoll ist, was ich gesagt habe.
Das ist aber krass, dass dich das manchmal so umtreibt. Ich bin ja der Meinung, dass manche Sachen vielleicht gar nicht so kompliziert sind, wie man sich das sich vielleicht denkt, weißt du? Also ich denke, nicht hinter allem steckt immer so, da ist Macht, irgendjemand will was verschieben oder manche Sachen sind halt einfach aus ganz simplen Interessen vielleicht geleitet. Weißt du, was ich meine?
Ja, na klar.
Klar kann man, also Fragen sowieso darüber, aber ich denke, manchmal sind Sachen auch gar nicht so durchdringbar, vor allen Dingen, wenn die Antwort darauf leicht ist, weißt du, weil man da vielleicht auch gar nicht darauf kommt, warum bestimmte Sachen irgendwie so geschehen, wie sie geschehen sind.
100%. Also nur weil ich die Fragen stelle, ne, heißt das nicht, dass ich immer zu dem Schluss komme, ich bin bei der und der Theorie oder das und das, sondern ich kann auch einfach sagen, ich komme auch häufig zu dem Schluss, ja, das hat sich aus einer unterschiedlichen Interessenlage so ergeben. Und ich weiß es nicht, wie es im Detail lief. Aber trotzdem die Fragen zu stellen, ist wichtig. Und es gibt ja so Suggestivfragen, weißt du? Dass du quasi in deiner Frage schon eine Antwort irgendwie einbaust. Aber ich finde halt, wenn ich frage, also das ist auch ein sehr, sehr schmaler Grat. Ist alles der Zufall auf der Welt? Und da glaube ich halt nicht dran. Weil wenn alles der Zufall wäre, und ich rede ja immer von geopolitischen Situationen, ne? Das ergibt keinen Sinn, weil eben so große Interessenlager dahinter sind. Natürlich laufen wir in irgendeine Richtung eines bestimmten Interessenlagers. Und natürlich wird der auch Einfluss nehmen, wenn er die Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen. Das ist logisch.
Ja, also diese ganzen kriegerischen Handlungen, die kann man ja nicht als Zufall bezeichnen, weil da irgendwie was hochgekocht ist, was niemand vorhersehen konnte. Also die Kriege gibt es ja schon immer. Also das ist für mich, das sind keine Zufallsereignisse, ja. Das ist eher, vielleicht ist das sogar das komplette Gegenteil von Zufall, sondern ein ganz natürlicher Prozess sogar.
Ja, natürlich. Aber es geht ja darum, dass Menschen, die Fragen stellen, oft dann ausgegrenzt werden. Und darum geht es mir. Oder in eine Kategorie. Du stellst eine Frage und dir wird sofort bescheinigt, du bist Schwurbler, du bist dies, du bist das, du bist rechts, ne? Aber das kann es ja nicht sein, sondern es sind legitime Fragen oftmals dahinter. Und wenn es emotional wird, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Frage stelle, warum ist das und das passiert? Und es gibt eine Antwort und dann sage ich, okay. Und dann frage ich immer wieder in die Richtung, immer wieder, immer wieder. Und sage, nein, und ich baue dann mein eigenes. Aber einfach nur die Fragen stellen, ne? Und diese Fragen werden vielleicht immer wieder auch irgendwo wiederholt. Das sollte legitim sein. Und das sollte nicht irgendwie ausgegrenzt werden. Wie gesagt, das fällt unter dieses Meinungsfreiheit. Es gibt nichts Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Auch wenn sie, weißt du, kennst du Fragen, die du nicht stellst, weil du die komisch findest? Also, weißt du, es passiert irgendwie was.
Weil man denkt, dass die, weil man denkt, dass das auf der Hand liegt.
Ja, na klar. Und dann sagst du, ah, nee, das kann nicht sein. Und deswegen stellst du die Fragen nicht. Aber warum stellt man die Fragen nicht? Weißt du, es gibt ja auch immer fängt ja im Privaten schon an, bist so im Dorf, ne? Und siehst so, ja, heute war eine große Feier und der Nachbar geht nicht mit seiner Frau nach Hause, sondern der bleibt 5 Stunden länger und die Frau geht nach Hause und nächsten Tag sagt er irgendwie, boah, ich war noch auf der Party und alle wissen auf der Party, der war nicht auf der Party, sondern er war irgendwo anders. Ja? Und dann jetzt ganz ersponnen, ne? Und sagt er, warum sagt er, dass er auf der Party war? Der war doch gar nicht mehr da. So, ne? Verstehst du?
Ja, aber ja, ich verstehe, was du meinst. In dem Falle würde ich sagen, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht.
Genau, und da sage ich halt auch nichts. Aber so offensichtliche Dinge gibt es halt im öffentlichen Raum auch. So, weißt du, was ich meine?
Ja.
Halte ich natürlich auch meine Schnauze, weil es mich nichts angeht. Vollkommen egal. Aber es gibt so Events und es gibt so Sachen, wo man sagt, sag mal, hä?
Warum liegt hier eigentlich Stroh?
Genau.
Ja.
Warum eigentlich? Warum dürfen eigentlich Staaten oder Zentralbanken Geld drucken und wir nicht? Warum ist es bei uns ein Verbrechen und Geldwäsche und wenn das Zentralbanken machen, nicht?
Warum dürfen Menschen zu anderen Menschen gehen und unter dem Vorwand des Konflikts einfach Leute erschießen?
Ja, warum eigentlich? Warum dürfen Menschen nicht Verbrechen anderer Menschen öffentlich machen? Wir sind doch gegen Verbrechen. Wir sind doch für Menschenrechte. Wir sind doch dafür, dass sowas aufgeklärt wird. Warum? Ich glaube, es ist ein gutes Schlusswort. Ich glaube, wir machen Schluss.
Wir machen Schluss.
Ich bin, glaube ich, die wichtigsten Punkte heute durchgekommen. Ich schüttel am Baum und ich werde noch weiter am Baum schütteln. Mal gucken, wann der erste Apfel mir auf den Kopf fällt. Aber es ist mir einfach alles viel zu wichtig. Es ist mir viel zu wichtig, als dass ich im Mund halten könnte. Ja, ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich beim Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Having. Könnt ihr mal vielleicht bei uns in der Münzweg-Gruppe schreiben, was euch so, wie es euch so ergangen ist. Ich werde auch berichten. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das immer noch, was wir tun. Markus, vielen Dank bei dir, auch wenn du mich nicht mit Satoshis bezahlst. Macht's gut, bis nächste Woche. Markus, du hast die Schlusswort.
Vielen Dank für eure Value-for-Value-Spenden. Das lassen wir heute mal ein bisschen kürzer ausfallen. Das Ganze in der nächsten Woche lesen wir wieder was vor, insofern es etwas vorzulesen gibt. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, warum, wieso, weshalb alles so ist, wie es ist. Bleibt neugierig, ne? Bis dann.
Ja. Frisch aus dem Rapid-Hole, ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, kick from the block da. Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir einen netten Themenabend auf Tap-Rap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind Gradationstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg, hier ist Tap-Rap-Woche. Moskau Time spät, die Sats sind grad günstig. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg. Orange Pilling.
Es ist Blab Rap Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er hat von Tobit und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin real. Peer ist in einem Netzwerk, bleibst du Gelder strong. Synergie, Kettenreaktion wie atomare Bomben. Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen.
Hier Münzweg, ja, ja. Hier Münzweg, ja, ja. Hier Münzweg, Orange-Pilling.
Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21, Orange-Pilz im Medizinkoffer. Take off, Alter. Digga, Beat.